Er hat zweimal im Jahr Geburtstag. Waldemar Paulsen feiert neben seinem regulären Festtag zusätzlich immer am 13. Dezember, dass er überhaupt noch am Leben ist. Denn an jenem Tag, im Jahre 1980, wäre der ehemalige Polizist beinahe erschossen worden. Damals arbeitete er als Zivilfahnder im Rotlichtmilieu der Hamburger Reeperbahn. Aufgewachsen ist der inzwischen 72-Jährige im Dithmarschen. Das Aufregendste dort, so sagt er im Rückblick, waren die Durbridge-Krimis im Fernsehen. Kein Wunder, dass sich der Junge von der Küste nach Abenteuern sehnte. Und die erlebte er dann reichlich. Waldemar Paulsen bekam es mit RAF-Terroristen zu tun, mit Damen des erotischen Gewerbes und brutalen Serienmördern. 15 Jahre lang war der spätere Kriminalhauptkommissar an der Davidwache im Einsatz, im wohl bekanntesten Polizeirevier Deutschlands.
Meine Kindheit habe ich hier erlebt in Frederikshavn an der Nordseeküste, wo ich mit meinen Adoptiveltern damals ansässig geworden bin. Ursprünglich kam ich aus Kiel und habe dann hier meine Jugend verlebt. Und nach der Schulzeit habe ich dann in Heide bei einer Mercedes-Benz-Vertretung einen kaufmännischen Beruf erlernt. Und nachdem ich den Kaufmannsgehilfenbrief in Händen hatte, war meine Vision, nach Argentinien auszuwandern, weil in Mercedes in Buenos Aires gerade ein neues Werk errichtet hatte. Ich hatte mir schon einige Wörter in Spanisch angeeignet und ging dann nochmal zum Briefkasten und habe ihn geöffnet und da war dann ein Brief von der Bundeswehr drin und ich sollte zur Musterung kommen. Und da habe ich gesagt, das war 20 Jahre nach dem verlorenen Krieg. Überall waren noch Nazi-Schergen im Befehlskader der Bundeswehr damals. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Da habe ich keine Lust zu und nur Befehl und Gehorsam dienlich zu sein. Ich wollte immer so ein bisschen kreativ tätig sein. Und dann habe ich getrickst, dann habe ich gedacht, dann bewirb dich mal bei der Polizei. Und dann reist du da 2 Jahre ab und nach 2 Jahren wollte ich dann kündigen und dann nach Buenos Aires gehen, um meinen eigentlichen Traum zu verwirklichen. Und aus den 2 Jahren sind dann, wie die Verwaltung am Tag der Pensionierung festgestellt hat in Hamburg, 41 Jahre und 150 Tage geworden, die ich in Hamburg Sicherheit produziert habe. Ich bin dann Anfang 66 angefangen in Hamburg bei der Polizei und ich kam dann ja als naiver junger Kerl vom Dorf kam ich dann in die pulsierende Großstadt. Das hat mich ja enorm bewegt als jungen Menschen, der ja eigentlich die Welt verändern möchte in gewissen Zügen. Und ja, und dann die vielen hübschen Mädchen, die ich dort getroffen habe und die vielen tollen Veranstaltungen, die man wahrnehmen konnte. All das gefiel mir dermaßen, dass ich dann nach 2 Jahren gesagt habe, ich mache weiter. Und habe dann die ersten Jahre in der Bereitschaftspolizei verbracht, nach der Polizeischule. Dann hatten wir die schlimme Zeit mit der Bader-Meinhof-Bande. Und überall war ich mit dabei, wenn irgendwie was war, als die Terroristin Gudrun Enslin am Jungfernstieg in der Boutique verhaftet worden ist, habe ich sie mit meinem Partner begleitet. Und wir haben sie dann zum Sternschanzenpark gefahren, wo unser Vereinshaus war. Da kam der Hubschrauber und hat sie dann zum Bundeskriminalamt geflogen. Und in Poppenbüttel wurde mein zivilfahrender Kollege nachts erschossen. Es war also eine sehr nervöse, panische Zeit damals. Und wir sind dann immer mal von der Kommandoreserve aus mit 3 Peterwagen jeweils auf den Brennpunkt Revierwachen eingesetzt worden, im ganzen Hamburger Bereich. Und St. Pauli war natürlich immer dabei. Und das hatte mich fasziniert eben, diese skurrilen Personen dort, das bunte Treiben im Milieu. Und wo konnte man so tief hinter die Kulissen sehen, wie als eingesetzter Polizist dort. Und nachher noch extremer und noch besser, dann als Zivilfahnder, der ich dann wurde auf der Davidwache. Wir konnten mit 3 Mann dann im Herbst 72 endgültig die Bereitschaftspolizei verlassen. Und ich hatte mir ernsthaft überlegt, ob ich den Weg wagen sollte, nach St. Pauli zu gehen, in unsere Trutzburg, in die Davidwache. Weil am 8. Januar 1970, als ich noch nicht zum festen Personal gehörte dort, ist mein Kollege Uwe Krag in unserer Trutzburg, in der Davidwache, erschossen worden von einem kleinen kriminellen ambulanten Händler. Und ein weiterer Kollege wurde schwer verletzt. Und da habe ich gedacht, wenn schon man in der Davidwache schon nicht mehr sicher sein kann, wie soll das Geschehen draußen erst aussehen dann? Ne? Aber trotzdem, der Reiz, der war eben da. Und ich bin dann im Herbst 72 endgültig zur Davidwache gekommen. Hauptsächlich war ich dann ab dem Zeitpunkt als Zivilfahnder tätig für den Bereich Prostitution, Zuhälterei, für die gesamte Überwachung dort, auch der ehrenden Regeln, die bestanden im Milieu, hatte der Dienststellenleiter mich vorgesehen. Zum Beispiel in der Herbertstraße. Seit 1920 sind in der Herbertstraße nur Frauen als Wirtschafterinnen tätig. Und eine Wirtschafterin, die sorgt für die Logistik der dort Tätigen, deren, die hat auch mal eine Schulter, wo sich mal eine ausweinen kann und versorgt sie auch mit Hygieneartikeln und so weiter und so fort, ist also die gute Seele des Hauses dort. Und wir haben immer wieder festgestellt, es gibt wesentlich weniger Streitigkeiten irgendwelcher Art, wenn eine Frau dort als Wirtschafterin tätig ist. Und das ist heute noch so. Im Eros Center und im Palais d'Amour, da war es zum Beispiel so, in den Großbordellen, da durften auch Männer als Wirtschafter tätig sein. Aber zu 99% waren alle Wirtschafter dort auch gleichzeitig Zuhälter und hatten eine oder mehrere Frauen, eigene Frauen dort stehen. Und wir hatten ein Gentleman Agreement getroffen mit dem Hausbesitzer, mit dem verstorbenen Willy Bartels da. Das ist der König von St. Pauli, wurde er genannt. Ein riesen Immobilienpool hat er. Und wir haben ausgewählt, welcher Mann dort als Wirtschafter arbeiten darf. Wir haben gesagt, du kommst zu uns ins Haus, wirst dich vorstellen bei der Abteilung Sitte. Dann wird ein Fernschreiben aufgesetzt ans Bundeskriminalamt und alle Landeskriminalämter. Wenn dann keine Erkenntnisse kamen, dass derjenige gewalttätig gewesen ist oder er offene Strafverfahren hatte, wegen Raubes noch oder irgendwie was, wenn das nicht der Fall war, dann haben wir gesagt, Sie dürfen jetzt hier mal 6 Monate zur Probe arbeiten und wir werden das beäugen und wenn es in Ordnung ist, dann ist es okay. Und außerdem haben dann mein Partner und ich stets in jeder Nacht, die wir unterwegs waren, Kontrollen vorgenommen, in allen Bordellen. Wir sind in der Regel in der Herbertstraße angefangen, sind dann über den Hans-Albers-Platz gegangen, über Straßenbordelle, in die Großbordelle dann. Und wir wollten erreichen, dass die Frauen dort ungestört ihren Diensten nachgehen konnten und so weiter und auch die Freier nicht belästigt werden. Und wenn wir denn mal einen Zuhälter, wir haben sie gerne hanseatische Vermieter von weiblichen Geschlechtsteilen betitelt, wenn die da rumlungerten in den Aufenthaltsräumen, während die Frauen gearbeitet haben, dann habe ich gesagt, was machen Sie hier? Ja, Sie sehen doch, ich bin hier zu Besuch. Nein, ich habe gesagt, Sie haben hier nichts zu suchen. Die Männer, die hier anwesend sein dürfen, sind die Gäste, die hier kommen, die Freier und mein Partner und ich und kein anderer. Was Sie hier machen, das ist dirigistische Zuhälterei unter unseren Augen. Sie wollen hier den Fleiß der Frauen prüfen und das dulden wir nicht. Und treffen wir Sie nochmal an, werden wir eine Strafanzeige gegen Sie fertigen, wegen Zuhälterei und Förderung der Prostitution. Und damit haben wir uns natürlich nicht beliebt gemacht. Nicht? Ich wurde damals Rotfuchs genannt, weil ich rotblonde Haare hatte. Jeder auf St. Pauli bekam irgendwie also ein Idiom. Es gab dann den verrückten Rainer, das war ein Automatenaufsteller. Da haben die gesagt, der hat so einen kleinen Sprung in der Schüssel, weil der mal im flachen Gewässer einen Kopfsprung gemacht hat und unten auf irgendein Eisenteil aufgeschlagen ist. Und dann gab es den Nervenmüller zum Beispiel, das war ein Koberer, also ein Portier eines Nepp-Lokals. Der wurde so genannt, weil immer wenn der Feierabend hatte, dann hatte er auch gut einen über den Durst getrunken schon und dann rannte er durch sämtliche Straßen da und schrie rum, ich sterbe, ich habe Krebs, ich habe Krebs. Also er war nervlich sehr angeschlagen und darum hat man ihn so benannt. Und da gab es noch den Dödel-Alex, ne? Und das war ein kleines Männchen im Nadelstreifen, schwarzen Nadelstreifenanzug, immer mit Gel geschattelt, silberfarbenem Haar. Der hat sich dann meistens am Hauptbahnhof die Frauen aufgerissen. Da hat immer geguckt, wo ist eine vermögende Frau dabei, ist dann mit ihr in die Kastanienallee gefahren nach St. Pauli. Das ist die Straße hinter der Davidwache und dort in eine bestimmte Hotelbar gegangen. Der Kellner war schon eingeweiht, der Zuhälter. Und dann hat er die Frau possiert und dann hat die Frau dann mehrere Flaschen Shampoos ausgegeben. Und als dann die dicke Rechnung kam von 1.500 oder 2.000 Mark, dann war Alex weg dann. Und anschließend haben sie sich das geteilt, das Geld. Und dann habe ich mal gefragt, eine Prostituierte, weshalb heißt der aber Dödel, Alex? Da sagt sie, meine Freundin hat mir gesagt, er war bei ihr, hat dann 50 Mark bezahlt und hat ja solch eine Ausdauer gehabt, dieses kleine Männchen da. Der war ja nach einer halben Stunde immer noch nicht fertig. Und da hat sie gesagt, du Alex, pass auf, du machst mir mein Geschäft kaputt, geh bitte woanders hin, ich gebe dir noch einen 50er drauf, aber bitte lass mich jetzt in Ruhe. Und wegen seiner Standhaftigkeit wurde der dann eben Dödel-Alex genannt. Und so hatte eben jeder sein Idiom. Mich hatte man dann Rotfuß genannt, wegen meiner rotblonden Haare. Da wusste man sofort anhand dieses ein Wortes, wer gemeint war damit. Drei Faktoren wollte ich erfüllt sehen. Das sind einmal Transparenz dem Milieu gegenüber und Wagemut und Beharrlichkeit. Die drei Faktoren haben mir den Erfolg gebracht, den ich dann nach Jahren mühsamer Arbeit erreicht habe. Transparenz, das heißt, ich muss berechenbar sein. Ich muss auch für das Milieu berechenbar sein. Die müssen auch wissen, wenn der Rotfuchs was ansagt, das zieht er auch durch dann. Ich kann das nicht so machen, wie zuvor andere Kollegen es gemacht haben. Die haben dann, wenn ihnen ein Zuhälter nicht passte, gesagt, du hast jetzt St. Pauli-Verbot, ich will dich hier morgen nicht mehr sehen. Das ist völlig haltlos gewesen und rechtlich überhaupt nicht zu verwirklichen gewesen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe da immer andere Mittel angewandt. Und wagemutig muss man sein. Wenn man Angst hat dort im Milieu, dann kann man nicht so agieren und reagieren, wie ich es getan habe dort. Und wer es dann nicht kapieren wollte, die ehernen Regeln, die eingehalten werden sollten, der bekam beharrlich Besuch von uns. Da haben wir dann gesagt, passen Sie auf, bis es zufriedenstellend klappt mit uns, werden wir jetzt einige andere Etablissements vernachlässigen und uns nur noch um Ihre Geschäfte kümmern. Und dann können Sie mal nach einem Jahr prüfen, ob sich das geschäftsfördernd oder verlustig ausmachen wird. Bis ungefähr Mitte der 70er Jahre herrschten ganz üble Nepp-Methoden in den kleinen Kabarets. Die geprellten Gäste gaben sich ja die Türklinke in die Hand bei uns und wir kamen kaum dazu, unseren eigentlichen Geschäften nachzugehen. Das war dann so, dass das Lokangebot war, ein Bier kostet 3 Mark. Dann hat der Koberer, der St. Pauli-Portier, den Mann am Arm in das Kabarett reingezogen und hat dann gesagt, nimm die Platz und hier kannst du eine Live-Show sehen auf der Bühne, die siehst du sonst nirgendwo. Und da lag ein nacktes Pärchen auf der Bühne und die bewegten sich aber immer nur so lange, bis der Gast sich gesetzt hatte in ein dunkles Separé. Der saß dann kaum, dann kam schon die Animierdame an und hat gesagt, oh, du bist ein ganz Netter, wo kommst du her? Verwickelte ihn in ein Gespräch und hat gesagt, möchtest du was trinken? Da hat er gesagt, ja, ich möchte gerne ein Bier trinken. Kostet doch nur 3 Mark. Darf ich auch einen kleinen mittrinken, einen kleinen Schaumwein oder irgendwas? Ja, was kostet das? Oh, ist wesentlich günstiger als nebenan, brauchst keine Angst zu haben. Sie orderte eine Flasche Bier und er wollte dann noch eine Schachtel Zigaretten haben für 4 Mark und sie einen Schaumwein. Dann sagte der Gast zum Beispiel, ja, ich habe dann einen 50er rausgeholt. Und der Kellner kam und der hat dann gesagt, du bist ein Witzbold hier und so weiter, was soll das denn? Und gab mir dann das Billett und da standen dann 605 Mark drauf. 598 für den Schaumwein, 3 Mark fürs Bier und 4 Mark für die Zigaretten. Und da hat er gesagt, so du Witzbold, ich habe heute meinen Guten, ich runde mal ab auf 600. Ja, dann habe ich dann gesagt, und haben Sie denn bezahlt? Ja, 200 hatte ich nur an Bargeld dabei. Und den Rest hat man mir gelassen. Nein, für 400 muss ich dann Wechsel ausstellen. So sind die Sachen denn da gelaufen. Und da haben wir dann gesagt, in Zukunft, das muss anders sein. Haben Sie mal eine Getränkekarte gesehen? Nein, da war ja keine. So, und dann haben wir in Kooperation mit dem Wirtschafts- und Ordnungsamt, mit der Konzessionsbehörde, dann die Auflage erteilt dem Konzessionär, dass auf jedem Tisch des Hauses eine Getränkekarte liegen muss. Das haben die auch befolgt dann. Plötzlich war aber die Getränkekarte dann verdeckt mit einem Glas, mit einer gefächerten Serviette und Trinkhalm drin, sodass dass man die Karte wieder nicht sehen konnte. Dann kam die nächste Auflage, wo es geheißen hat, die Getränkekarte darf weder ganz noch teilweise durch Gläser oder ähnliche Gegenstände verdeckt sein. War dann auch nicht mehr, bloß die nächste Karte, die kam, war wesentlich größer, fast so groß wie die Tischplatte und hatte dieselbe Farbe wie die Oberfläche des Tisches. Dann kam die nächste Auflage, Getränkekarten müssen sich deutlich farblich von der Oberfläche des Tisches unterscheiden. Und dann die nächste Auflage, weil es immer noch nicht abriss mit den Beschwerden, war dann, dass das Separé so hell beleuchtet sein muss, dass man ohne fremde Hilfsmittel jederzeit die Karte lesen kann. Die Beschwerden, die rissen nicht ab. Und dann haben wir mit personellen Auflagen gearbeitet, nachdem die sachlichen nicht griffen. Dann haben wir gesagt, dass die und die Frau und der Mann in dem Kabarett sowieso ein Beschäftigungsverbot haben. Wenn dann wieder ein geprellter Gast kam, der sagte dann, wenn wir dann vor Ort waren, wer war das? Ja, die Frau, die hier jetzt vor der Theke sitzt und der Mann neben ihr. Dann hatten die schon das Personal ausgetauscht. Dann haben die gesagt, nein, der hat wohl einen trüben Blick, der guckt ja falsch, wir sind nur als Gäste hier. Es war also sehr, sehr, sehr mühsam. Aber es ist ja alles Täter-Opfer-Beziehung. Würde es diese Opfer nicht geben, hätten wir auch diese Täter nicht. Wenn es unten juckt, ist der Verstand im Eimer. Damals, zu meinen Zeiten, bis Mitte 80 ungefähr, da war St. Pauli tabu, man ging nicht nach St. Pauli. Und der damalige Hamburger Innensenator, schon Ende der 60er, Helmut Schmidt, der spätere Bundeskanzler, hatte gesagt, ein Hanseat skandierte, der geht nicht nach St. Pauli, das ist eine Schmuddelecke. Bloß wenn ich dann nachts die Kontrollen vornahm mit meinem Partner in den Bordellen, da habe ich solche Leute aber gesehen. Nicht? Die Hanseaten da. Das war eben die Doppelmoral der damaligen Zeit. Anfang der 80er dann schwamm die AIDS-Welle auf dem Zenit. Da blieben die Freier auf St. Pauli weg. Da haben die Zuhälter sich gesagt, ja, wir müssen uns mal ein anderes Geschäftsfeld suchen. Und dann kam immer häufiger die weiße Dame ins Milieu, nämlich der Drogenbereich, Kokain und Heroin. Und über die Jahre hinaus hatte ich ein sehr einvernehmliches, meist einvernehmliches Verhalten im Milieu erreicht mit den Alpha-Tieren und der mittleren Ebene. Und das änderte sich eben jetzt alles dadurch, weil die immer willkürlicher wurden durch die Drogen, die sie zu sich nahmen. Und dann hat dann der Wiener Peter, der auch 72 nach St. Pauli kam, Josef Nusser, der hat dann den Lohnkiller Mucki Pinsner beauftragt, der dann für ihn unerwünschte Personen aus dem Rotlichtmilieu liquidiert hat. Und die Luft wurde immer bleihaltiger. Angst habe ich eigentlich nie im Milieu gehabt. Selbst zu dem Zeitpunkt nicht, als der Verbrecher Egon Suhr mich am Hamburger Berg im Lokal D-Zug erschießen wollte, im vollbesetzten Lokal, und die Waffe auf mich gerichtet hatte. Er hat dann ja auch 5-mal geschossen in 3 Intervallen. Und durch das beherzte Eingreifen meines Partners ging dann das erste Geschoss an meinem linken Ohr vorbei in die Decke. Und ich konnte mich dann ducken. Er hatte noch 2 Salben abgegeben von jeweils 2 Schüssen und hat einen neben mir sitzenden jungen Mann, 27 Jahre alt, den ich gerade zur Seite ziehen wollte, den hat er dann erschossen. Der kriegte einen Lungensteckschuss und fiel mir dann tot vor die Füße. Und nach dem 5. Schuss bekam er Ladehemmung, weil sich die 5. Patronenhülse im Auswurflager verklemmt hatte. Dann bin ich rum und habe ihm meine Pistole so lange auf den Schädel geknallt, bis er vor Schmerzen den Griff gelockert hat, der Pistole. Mein Partner riss sie ihm aus der Hand. Ich bin hinterher gehechtet, habe die Pistole ergriffen. Mein Partner riss ihn aus der Sitzecke heraus und wir haben ihn überwältigen können dann. Nicht? Und da hatten wir einen Toten und einen Schwerverletzten, der uns noch helfen wollte. Und Angst hatte ich in dem Moment, als er vor mir stand, in 1 Meter Entfernung und sagte, Hände hoch, hatte ich nicht. Das geht dann so in Sekundenschnelle, da hat man in dem Moment keine Angst. Das kommt erst später dann. Das kommt erst später und es war auch so, das kam auch später. Jedes Jahr am 13.12., da bin ich immer sehr nachdenklich in mich gekehrt, dann gehe ich in die oberen Räume meines Hauses und öffne mir eine Flasche Wein und denke noch mal über den Vorfall von damals nach, wieso, weshalb, warum, und telefoniere regelmäßig an diesen besonderen Tag mit meinem Partner, der mir damals das Leben gerettet hat. Und dann philosophieren wir noch eine Stunde am Telefon. Nachdem ich haarscharf am Tod vorbeigeschrammt war, da habe ich dann gesagt, Paulsen, nun ist genug. Du hast eine Familie mit zwei kleinen Kindern. An anderer Dienststelle erhältst du das gleiche Gehalt wie hier. Dann kam eben noch hinzu, dass du derzeit die Häuser in der St. Pauli-Hafenstraße, die leerstehenden von der Wohnungsbaugesellschaft Saga, dass die besetzt wurden, und zwar von RAF-Terroristen und Sympathisanten. Und das bekam immer mehr Priorität beim Senat und man sollte sich in der Regel um diese Dinge kümmern. Dann war es so, wenn diese Leute mal in den umliegenden Straßen Autos aufgebrochen hatten und wurden durch einen zufällig vorbeikommenden Peterwagenbesatzung auf frischer Tat ertappt oder verfolgt, dann gab es die Weisung, dass die dem Straftäter nicht in diese Häuser folgen sollten, sondern an der Treppe Halt machen sollten. Und da habe ich gesagt, das ist rechtsfreier Raum, bei dem Spiel spiele ich nicht mit. Und dann mein hervorragender Dienststellenleiter Ludwig Rieland, der hatte nur noch 2 Jahre bis zur Pensionierung. Ich wusste nicht, wer der Nachfolger war, der war noch nicht bestimmt. Ich wusste nicht, ob derjenige mir genauso viel Rückhalt geben würde. Und da habe ich dann gesagt, das war jetzt meine Zeit auf St. Pauli, ich wechsle jetzt. Und dann habe ich die Ausbildung bei der Kriminalpolizei gemacht und bin dann ins Kontrastgebiet, ins damalige Schickimicki-Gebiet nach Hamburg-Pöseldorf gegangen, zum Kommissariat. Nach meiner Pensionierung im September 2007 bin ich wieder in meine alte Heimat zurückgegangen. Es ist direkt an der Nordseeküste. Ich liebe diese Gegend hier. Und ich habe so eine Affinität zum Wasser, weil aller Ursprung kommt aus dem Meer. Und das tut gut. Da gehe ich mit meinen Hunden spazieren. Es ist alles ruhig, beschaulich, eine völlig andere Welt. Und je älter man wird, entwickelt man auch so ein gewisses Bedürfnis nach Ruhe, die ich hier finden kann. Und ich habe es bis heute nicht bereut.
Zu Gast in Erlebte Geschichten war heute Waldemar Paulsen. Ralf Gödde hat ihn besucht. Die nächste Ausgabe unserer Sendung ist schon am Karfreitag. Dann ist Hannelore Hensle zu Gast, die ihr Leben lang für Menschen in Not gearbeitet hat. Erlebte Geschichten an Karfreitag, WDR 5. Abends ab 18.04 Uhr und ab 22.04 Uhr.
WDR 5.